So, wir kommen nun wieder zurück zu unserem Thema der Freizeit von 1. Mose 37. Und da ist es der Vers 16. Wo es heißt, ich suche meine Brüder, tue mir doch kund, wo sie weiden. In Vers 15 noch sehen wir den Mann, der ihn fragt, was suchst du? Und da finden wir das Zeugnis des Josef. Und wie gut ist es, wenn wir beim Zeugnis zugleich auch in einem Auftrag des Vaters stehen. Josefs Zeugnis ist des Vaters Auftrag, hier. Und darum konnte der Josef seinen Auftrag so schön vor diesem Manne bezeugen. Wer dieser Manne ist, wissen wir nicht. Ich suche meine Brüder, sagt er dem Manne, der da fragt. Tue mir doch kund. Er fragt den Mann, wo sie weiden. Und in der Erfüllung in Christo war der Herr gekommen, seine Brüder zu suchen. Und in Johannes 4, Vers 27b, da finden wir die Worte wieder, wo es heißt, dennoch sagte niemand, was suchst du? Der Sohn des Menschen war zwar gekommen, nach Lukas 19, Vers 10, zu suchen und zu erretten, was verloren war. Josef vermochte nur zu suchen, aber Rettung war in ihm nicht. Er war ja nur das Schattenbild auf den, der da suchen und zu erretten vermochte, Jesus. Nach Vers 17 sagt der Mann, sie sind von hier aufgebrochen und ich hörte sie sagen, lasst uns nach Dothan ziehen. Dothan heißt zwei Brunnen. Der Brunnen, wie wir wissen, der bringt Wasser, es sei denn, dass er leer ist. Aber normalerweise baut man einen Brunnen, um Wasser schöpfen zu können. Die Brüder Josefs bedurften sehr des Wassers. Aber sie standen geistlich nicht mit dem Willen des Vaters Jakob überein. Und wer mit dem Wasser des Wortes nach Epheser 5, Vers 26 Umgang pflegt, der muss zugleich auch im Willen Gottes leben, sonst gleichen wir im Verhalten den Brüdern Josefs. Oder unserer heutigen Namenschristenheit, ein Volk von törichten Jungfrauen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie zu Dothan. Und wenn Josef den weiteren Weg von Hebron nach Sichem bis nach Dothan machen musste, wie es hier heißt, um seine Brüder zu finden, die er suchte, werden wir dabei nicht an einen noch weiteren Weg erinnert, den Jesus ging, um uns zu finden. Hat er dich schon gefunden? hast du dich in der Bereitschaft von ihm finden lassen? Wisst ihr, alles das, was sich von Christus, unserem Herrn, nicht finden lässt, versteckt sich vor ihm. Und das, was sich vor Gott verstecken lässt, ist Sünde. Das sehen wir in einem Musterbeispiel der Erwähnung, geradezu bei den ersten Menschen, Adam. Als er gesündigt hatte, da hat er sich versteckt vor Gott, sodass Gott fragen muss den Adam, Adam, wo bist du? Nicht, dass Gott ihn nicht gesehen hätte. Aber wir haben sowohl sein Versteckspiel zu sehen, auch seinen Fall, den er durch die Sünde nahm. Er geriet aus der Gemeinschaft, aus der herrlichen Gattengemeinschaft Edens, in den Dornen- und Distelzustand der Sünde. Und in Vers 18 nun, da sahen sie, die Brüder, ihn von Ferne. Sie sahen ihn von Ferne, den mit dem langen, schönen, bunten Rock. Unverkennbar. Das war er. Und so unterschiedlich reagieren auch die Menschen auf eine Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus hin zu einer Bekehrung. Sie wollen nicht, dass dieser in ihrem Leben über sie herrsche. Und dabei ist Josef nur ein Schattenbild auf den Christus. Aber noch ehe sich Josef seinen Brüdern naht, da sehen sie ihn schon. Hier heißt es von Ferne. Und da beratschlagen sie, ihn zu töten. Und der Hauptgrund für diese Tötungsabsicht wird in Vers 19 erwähnt. Die Mitteilung seiner Träume. Und daneben ist der lange bunte Rock, den sein Vater Jakob ihm gab. Und seine Stellung, die er vor dem Vater einnahm. Und damit ist zugleich offenbar, dass seine Brüder den Josef aus Neid töten wollten. Wie böse waren doch die Brüder Josefs! Ist es da verwunderlich, wenn diese Bosheit dem Jakob nicht verborgen blieb und er dem Josef, der ganz anders war, nun auch mehr Liebe und Zuneigung gab, vor allen seinen Brüdern? Sehen wir das gleiche Geschehnis nicht auch bei unserem Herrn Jesus? Auch ihn sahen sie von Ferne. Niemand soll sagen, sie hätten ihn nicht von Ferne gesehen. Denn die Propheten haben über sein Erscheinen geweissagt, dass der Messias, der Christus, der Prophet, der König und Erlöser Israels kommen soll. Die Geschichte Jesu lesen wir im Wort von Matthäus 21, ja so treffend ab Vers 33 in der Weinbergsarbeit. Sie ist ja Reichsgottesarbeit. Und in Vers 37 scheuen jene Mörder auch nicht den eigenen Sohn, den Erbsohn denn er ist nach Vers 38 der Erbe des Weinbergs. Deshalb töten sie ihn, Vers 39. Und nach Vers 42 wird uns dann erklärt, dass der Getötete der Eckstein ist, den die Bauleute verworfen haben, der Christus. So deutlich redet auch Gottes Wort heute noch. Aber unser Herr ist auch überliefert worden. Aus Neid, sagt das Neue Testament, gleich wie beim Josef. Wir lesen das in Matthäus 27, Vers 18. Und diese Tatsache wusste sogar der Pilatus. Wer von uns sollte das nicht wissen? Da sind wir in Vers 20 angelangt, wo sie sagen, so kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und in eine der Gruben werfen. Wie töricht waren die Brüder Josefs, solches zu tun. Und alle diese erwählte Gott als die 12 Patriarchen, und da sagen wir, wieso hat Gott nicht geeignetere Leute gehabt, wie diese verdrehten Würmelings, die sich hier als eine Mörderschar entpuppen. Sind wir besser als jene? Und da müssen wir gleich sagen, aus der Perspektive des Wortes Gottes, nein. Auch über uns sagt die Schrift, in 1. Korinther 1, Vers 27, das Törichte, das sind solche, der Welt hat Gott auserwählt. Und der Paulus hat das im Auftrag des Heiligen Geistes reden müssen. Sag doch die Heilige Schrift, wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. 1. Johannes 3, 15. Hast schon mal jemand gehasst? Warst schon mal über jemand verärgert? Die Bibel sagt, dann bist du ein kleiner Menschenmörder. Willst dich über die Brüder Josef erdreisten, besser zu sein? Du irrst sehr. Wäre die Gnade Gottes nicht mit uns, dann wären wir schon längst durch die Gerechtigkeit Gottes hingerichtet worden. Und würde der treue Herr uns nicht darin bewahren, wären wir ihnen gleich, auch wenn es nur in unserem Gedankengut ist. Totschlagen, in die Grube werfen, herumlügen, sein böses Tier gewesen. Dieses böse Tier waren sie selbst. Dann Lästerungen gegen das Schattenbild Josef auf Christus. Letzten Endes verlästern sie, ohne es zu wissen, den Christus selbst. Das sind die Gedanken der Menschen. Und wenn wir da hineinschauen, wie haben sie den Christus bei seiner Verantwortung gelästert? Das steht geschrieben, sie lästerten ihn und ohrfeigten ihn und frugen, weissage Christus, wer es war. Das sind die Gedanken der Menschen. Und hier sehen wir die ganze Barmherzigkeit unseres Gottes, wie er zu uns steht, wie er uns beurteilt. Und dass er uns nicht tut nach dem, was wir sind und wer wir sind, sondern nach dem Reichtum göttlicher Fülle seiner Gnade. Und darin haben wir einzig und allein in diesem Spielraum Lebenschance. Nach Vers 21 hört der Ruben den Plan seiner Brüder. Und da sagt die Bibel Gottes Wort und ihre Hand. Er rettete ihn, dass sie ihn nicht erschlugen. Schattenbilder durften ja in der jeweiligen Situation auf Christus ihr Leben nicht lassen, wie auch bei Isaak und Abraham auf Moria. Und da kommen wir noch zu einer interessanten Geschichte. Das ist eine Begebenheit, in der wir in den Fragestunden immer wieder konfrontiert werden. Da heißt es, dass doch der Aaron viel schlimmer und verantwortlicher war als die Miriam. Als sie hinter dem Rücken des Mose da herumgeredet und ihn verleumdet hatten. Und Gott übt Gericht und die Miriam wird aussätzig. Warum denn der Aaron nicht? Er war doch der Eingesetzte im Priesteramt, der geht frei aus. Der hätte doch müssen erst noch mal irgendwie mit der Nilpferdpeitsche öffentlich durchgehauen werden und dann aussätzig werden. Nein, nein, weil der Aaron ein Schattenbild auf den Christus war und das Bild des Aussatzes, das Bild eigener Sünde darstellt, ging er frei aus. Aber der hat schon was mitgemacht, der Aaron. Der wusste das dann ganz genau. Der wusste ganz genau, dass er der Hauptverantwortliche war, dass Miriam aussätzig war. Und nur auf die Bitte des Mose erbarmte sich Gott, dass sie nach 7 Tagen ihres Aussatzes wieder Befreiung fand. Warum ist jetzt unsere Frage, wird der Ruben zum Lebensretter des Josef? Das sind all die Dinge, die wir wissen müssen, wenn wir überhaupt die Bibel fruchtbar belesen wollen. Und da gibt es eine ganz einfache Erklärung dafür, und die da lautet, weil er, der Ruben, der Erstgeborene jener 12 Söhne ist. Der Erstgeborene hatte die größeren Rechte und die größeren Pflichten. Beides. Wir leben heute in einer Irrenzeit. Da werden die Menschen schulisch als Kinder schon so erzogen, als ob sie keine Pflichten, sondern nur noch Rechte hätten. Das führt unweigerlich ins Gericht, weil das gottwidrig ist. Das ist so gegen Gott gerichtet, wie man sich's Ärger nicht mehr vorstellen kann. Darum diese heutigen in ihrer Weltweisheit und in ihren eigenen Augen klugen Menschen bereiten heute die an- und heranwachsende Generation zu für das Geschlecht des Gerichtes, des Zornes Gottes. Unter den Rechten finden wir bei Ruben auch das Erbrecht. Es stand ihm, dem Ruben, das Erbe Jakobs zu. Er war der Erbsohn. Da achten wir, dass er später gleich dem Esau dieses sein Erbrecht verlor. Infolge Sünde. Aber hier hatte er es. Noch. Und zu den Pflichten zählte es für den Erstgeborenen auch die Lebenserhaltung seiner nahen Verwandten Sorge zu tragen. Der Erstgeborene hatte also zu tun, und zu entscheiden, wie sein Vater entschied. Im Sinne des Vaters hatte er sich zu verhalten bei allen seinen Entscheidungen. Er sagt, lasst uns ihn nicht töten, nicht totschlagen. Vergisset nicht Blut, da greift er ein und er hatte was zu sagen, der Ruben. Er war ja der Erstgeborene. Und wie stark er dieser Erstgeburtspflicht nachkam, lesen wir in Vers 22b. Da sagt die Bibel Gottes Wort, er wollte ihn aus der Hand seiner Brüder erretten und zu seinem Vater zurückbringen. Er war einverstanden, dass man ihn in die Grube warf. Da war er wenigstens sicher vor seinen Brüdern. Dann hätte er einen Abend bei Dunkelheit mit dem Seil geholt und hätte gesagt, komm, gib mir die Hand, ich bring dich zum Vater zurück. Das hatte Ruben ernstlich vor. Damit hätte er seiner Erstgeburtspflicht voll und ganz genügt. Den vollkommenen, den absolut vollkommenen Erstgeborenen. Er wird uns in Jesus Christus gezeigt. Auch das wollen wir bei dieser Gelegenheit, weil das ja alles Schattenbilder sind, in denen wir uns hier bewegen, auf Christus hin. Viermal wird er uns von vier Seiten, wird er uns in diesem Titel im Neuen Testament gezeigt. Ich bringe diese vier Seiten der Erstgeburt unseres Herrn Jesus. Erstens, der Erstgeborene nach dem Fleische durch Maria. Wir lesen das in Matthäus 1, 25 und Lukas 2, 7. Er ist damit der Erstgeborene, der vom Himmel kam und zugleich Fleisch annahm, aber auch der Erstgeborene der Maria. Der Erstgeborene nach dem Fleische, können wir sagen. Denn noch nie war ein Erstgeborener im Fleische aus dem Himmel hier auf dieser Erde. Zweitens, der Erstgeborene aller Schöpfung nach Kolosser 1, Vers 15. Hier ist eine ganz starke Verbindung zu sehen, die er als Sohn des Menschen aus seiner Herkömmlichkeit als Gottessohn einnimmt, worin er als der Erstgeborene des Fleisches einstmals als Gottessohn in seiner Funktion und Herkunft zugleich auch der Schöpfer oder der Erstgeborene aller Schöpfung ist. Kolosser 1,15. Und drittens, der Erstgeborene unter vielen Brüdern nach Römer 8, Vers 29. Ich wollte über diese einzelnen Punkte nicht näher eingehen, weil das etwas aus unserem Josef-Rahmen herauskäme. Der Erstgeborene, hier haben wir die uns betreffende neue Schöpfung in uns zu sehen. Nämlich eine Schöpfung, die mit dem Heiligen Geist verbunden ist. Und da ist er der Erste, der geboren wurde. Wir sind zwar nicht geboren, aber wiedergeboren und damit sind wir mit dem im Heiligen Geist Geborenen verbunden. Der Jesus wurde gleich durch den Heiligen Geist im Leibe der Maria gezeugt und geboren. Er kam also in dieser Weise im Fleische als eine Geistgeburt schon zustande. Während wir eine Doppelgeburt haben. Eine Geburt nach dem Fleisch und deshalb sagt Gottes Wort, die war ja nun krumm und schief und dem Tode preisgegeben, die erste Geburt, das wissen wir. Und deshalb redet Gottes Wort von Wiedergeburt. Und die neue Geburt ist eine Geburt nach dem Geiste. Und darin ist unser Herr Jesus Christus der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und das hat natürlich seine Primärfunktion auf die Gesamtheit der Gemeinde Jesu. Viertens, der Erstgeborene aus den Toten, nach Offenbarung 1,5 und Kolosser 1,18. Wir wissen, dass er der Erstling aus den Toten ist, der Erstling der Auferstandenen, damit er in allem den Vorrang haben sollte, den Gott ihm zugeordnet hat. Dem Erstgeborenen steht die Ausdrücklichkeit im Neuen Testament des Eingeborenen gegenüber. Und das müssen wir wissen, wenn wir die Grundzüge der Lehre des Wortes nicht mächtig sind, kommt hinten ein anderes, ein falsches Ergebnis heraus. Eingeborener hat nichts damit zu tun, dass ein solcher geboren ist. Wenn wir von Eingeborenen reden, meinetwegen an der Südsee, auf einer Insel, irgendwo, dann sagen wir, das sind Eingeborene, nicht, dass wir sagen, die sind auch geboren worden, sonst wären sie nicht da. Das meinen wir mit Sicherheit nicht. Das sehen wir selber, wenn sie da sind, dass sie geboren sind. Sondern mit Eingeborenen, da drücken wir etwas aus, dass sie von Alters her dort sind, dass sie von jeher dort angestammt sind. Das drückt Eingeborene aus. Und wir haben in unserem deutschen Sprachgebrauch kein Wort, das besser ausdrücken würde, wenn es auch ungenau ist, aber das besser ausdrücken würde, das Wort Eingeborene. Niemand hat Gott jemals gesehen. Das ist Gottes Sohnschaft. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat ihn kundgemacht. Es ist sein Titel zum Sohne Gottes und besagt, was sein ist, was ihm gehört, was allein ihm eigen ist. Als Schöpfer Gott. Interessant ist, dass allein nur Johannes, der Evangelist, im Neuen Testament diesen Ausdruck Eingeborener bringt und sonst niemand. Der Erstgeborene im Vergleich zum Eingeborenen in der Beziehung zur Gottessohnschaft, ist nun der Erstgeborene sein Titel als Sohn des Menschen. Also seine Beziehung zum Fleisch, zur Fleischwerdung Gottes. Hinter dem der Name Jesus steht, wie es der Engel zu Herolden hatte, du sollst seinen Namen Jesus heißen. Es zeigt, was er, unser Herr, in Gnaden mit uns teilen will. Nicht, was er ist, sondern was er mit uns teilen will. Und genau darin, weil er sein Erbe mit uns teilt, so sagt die Bibel, dass wir Erben Gottes und Miterben Christi sind. Miterben Christi, darin ist er der Erbe aller Dinge. Nach Hebräer 1,2. Das Erbe aller Dinge ist ihm nicht aufgrund der Gottessohnschaft geworden, sondern aufgrund seiner Tätigkeit als Sohn des Menschen. Beachten wir das. aufgrund des Werkes am Kreuz als Sohn des Menschen. Damit kommen wir zum Vers 23. Als Josef, wie es hier heißt, zu seinen Brüdern kam. Als er nichts ahnend, er hatte ja im Vergleich zum himmlischen Vater zu seinem Sohne nicht den Auftrag zu sterben, sondern er hatte den Auftrag, nach seinen Brüdern zu sehen und zurückzukommen und Bericht zu erstatten. Das war ja der Auftrag. Und er kam nichts ahnend zu seinen Brüdern, da fielen sie über ihn her und zogen ihn seinen Leibrock aus, den langen, schönen, bunten Rock, den er anhatte. Was mag dabei im Herzen dieses jungen Burschen vor sich gegangen sein, dass sie sich an dem Rock vergriffen, den der Vater ihm gegeben hatte. Hier sehen wir auch die Einstellung seiner Brüder zum Vater. Jetzt wissen wir auch, in welch einer Gesinnung der üblen Nachrede sie schon vorher lebten. Was mag in seinem Herzen vorgegangen sein, als sie ihn überfielen und den langen Leibrock auszogen? Wäre unterwegs nach Dothan dieser Josef unter die Räuber gefallen, dann hätte alles anders eingeordnet werden müssen. So aber sind die eigenen Brüder die Räuber. Das wird hier klar. Mit übler Nachrede beginnt jedes Verbrechen. Niemals gibt es ein Verbrechen aus heiterem Himmel, bei wolkenlosen Sonnenschein. Und kommt zum Raub mit der Absicht zu morden. Es war der bunte, lange Rock seines Vaters Jakob. Ihn, Josef, hatte er den Rock geschenkt. Daher lesen wir hier seinen Leibrock. Er gehörte dem Josef. Und war vom Vater. Und andere vergriffen sich daran. Und genauso sehen wir es bei unserem Herrn Jesus. In Johannes 19, Vers 23. Da lesen wir, die Kriegsknechte nun nahmen, als sie Jesum gekreuzigt hatten, seine Kleider. Also müssen sie sie vorher ausgezogen haben. Und machten vier Teile, einem jeden Kriegsknecht einen Teil. Und den Leibrock, lesen wir dort. Bereits in Psalm 22, Vers 18 wird in diesem Psalm Davids der Diebstahl jener Räuber beklagt. David weissagt, sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Und an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass, ich möchte hierzu etwas sagen, dass zu der Hinrichtung der Hingerichteten für das Kreuz noch eine andere Strafe verbunden war. Die Strafe der Schande. Und zwar zog man die Hinzurichtenden völlig nackt aus. Nicht wie man das bei den Korpussen sieht, sondern bei der Hinrichtung wurden sie völlig nackt ausgezogen. Wir kommen gleich auf die Bibelstellen. Dass die Entblößung oder volle Nacktheit das Teil oder ein Teil dieser Strafe ausmachte. Weshalb die Verurteilten auch ganz und gänzlich ausgezogen wurden, dass man den Herrn Jesus so ans Kreuz hing, davon reden bereits die Leidensankündigungen in Psalm 22, Vers 6. Aber auch Psalm 69, Vers 7 und Vers 19 und Vers 20 sprechen davon, wo es heißt, der Hohn hat mein Herz gebrochen. Das Ausziehen des Leibrockes hat aber auch noch jene Bedeutung, dass der Rock vom Vater bestätigt das Zeugnis im Wandel darstellt. Das heißt, man nahm Josef und Jesus den bestätigten Wandel. Und trat ihn nieder mit Füßen. Das ist auch der Grund, dass man den Herrn Jesus nackt ausgezogen hat, dass die Bibel davon redet im Neuen Testament, weshalb er nach Überwindung bei seiner Auferstehung oder nach seiner Auferstehung lesen wir, dass er, der Herr, durch seine Auferstehung die Mächtigen, die Fürstentümer und die Gewalten öffentlich ausgezogen hat. Das war die Antwort. Jetzt sind die Urheber dieser Sachen entblößt. Völlig. Seit der Auferstehung Jesu kann sich keiner seiner Feinde mehr verbergen. Er hat sie öffentlich entblößt, steht hier geradezu in der Elberfelder. Ich weiß nicht, wie die anderen Übersetzungen das jetzt so genau übersetzen. In Vers 24 wird uns nun Mitteilung gemacht, dass sie ihn, nachdem sie den schönen langen Leibrock ihm ausgezogen hatten, in die Grube warfen. Sie warfen ihn in die Grube, wie ein Stück Holz. Weil der Vater ihn liebte, wurde Josef in die Grube geworfen. Und im Herzen des Josef blutete es. Seine Gedanken waren nicht bei seinen Brüdern. Sie waren bei seinem Vater, Jakob. Unschuldig und wie ein Tier in eine Grube geworfen zu werden, sind wohl
sehr böse Dinge, welch jähe Veränderung bedeutete dies im Leben des jungen Josef von 17 Jahren. Die Bibel nennt sein Alter an einer vorher genannten Stelle. Von der Grube, in die sie ihn warfen, wird gesagt, dass kein Wasser darin war. Das heißt, würde sie voll Wasser gewesen sein, hätte ihm dies zum Tode gereicht. Dass die Grube aber trocken war, lässt für ihn die Möglichkeit der Überlebung erkennen. Auch hier ist Josef ein Schattenbild auf Christus. Denn auch unser Herr wurde leiblich und geistlich in die Grube geworfen. Nur war die Grube, wohinein sie den Herrn warfen, voller Wasser. Wir lesen unter anderem in Psalm 69, wenige Verse. Da heißt es, Vers 1 und 2, von Psalm 69, rette mich, o Gott, denn die Wasser sind bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken in tiefem Schlamm und kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Vers 14. Ziehe mich heraus aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Lass mich errettet werden von meinen Hassern und aus den Wassertiefen. Lass die Flut, Vers 15, der Wasser mich nicht überströmen und die Tiefe mich nicht verschlingen. Und jetzt kommt's. Und lass die Grube, hier haben wir, und lass die Grube ihren Mund nicht über mir verschließen. Dass die Wasser, wie hier erwähnt, bis an die Seele unseres Herrn kamen, deutet auf seinen Tod hin, dass die Seele erreicht wurde. David, der König Israels, durfte in ausnehmender Weise die Leiden des Herrn Jesus voraussagen. Über die wirklichen Leiden des Herrn machen wir uns aber gar keine rechte Vorstellung. Wisst ihr, solange es einen sündigen Menschen betroffen hätte, war ja immer noch Gerechtigkeit damit verbunden, weil ein Berg von Sünde vor jedem Menschen liegt. Aber hier starb der Sündlose, welch eine Ungerechtigkeit, aber in den Augen Gottes war allein, dass ein Unschuldiges, ein Lamm ohne Fehl, zur Opferung geführt werden musste, gerade das, was Gottes Gerechtigkeit herstellen sollte. Wäre irgendwo ein übler Trunkenbold vom Felsen runtergeworfen worden, ein edler Wohltäter philanthropischer Gesinnung, wäre die Gerechtigkeit Gottes nie hergestellt worden. Und der Josef durfte davon ein Vorbild sein. Er erkennen wir hier im Wasser das Bild des Wortes nach Epheser 5, Vers 26, dann kann gesagt werden, dass das Wort des lebendigen Gottes, unseres Herrn, bis an die Seele ihn erreichte. Dass das Wort unseres Gottes dafür sprach, dass er sterben musste. Und das weist hin auf die Aussage des Neuen Testaments, der Trennung von Seele und Leib. Das ist das. Das Wort Gottes war unserem Herrn bis an die Seele gekommen. In dieser Grube, in die man ihn hineinwarf. Wie schön das gewesen wäre, wenn der Herr Jesus von seinem Volk angenommen worden wäre. Wenn sie nicht allein beim Einzug Hosianna gepriesen, sei der da kommt, im Namen des Herrn ausgerufen hätten, sondern wenn sie ihre Herzen vor diesem Messias gebeugt und er sie in verheißene Zeiten hätte einführen können. Das war drin, aber da hätten sie ihn müssen annehmen, wissend, dass er verworfen würde, ist nun auch die ganze Heilige Schrift auf diese Linie aufgebaut und also uns mitgeteilt worden. Wir können jetzt im Nachhinein keine Überlegungen mehr anstellen und herumspekulieren, was und wie alles verlaufen wäre, wenn sie den Herrn angenommen hätten. Das bringt absolut nichts mehr als Zeitverlust. Deshalb müssen wir uns nicht mit den Dingen plagen, die geworden wären, wenn, sondern die geworden sind, weil sie ihn nicht annahmen. Wie wichtig ist es, dass wir alle unseren Herrn Jesus Christus in unsere Herzen aufnehmen, damit er Herr sei in uns und über uns. Amen.